Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde, wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Heute spreche ich mit dem Schauspieler Michael Becker. Michael hat über Umwege seinen Weg gefunden. Er hat 2 Jahre als Elektromaschinenbauer gearbeitet und diese Arbeit jedoch abgebrochen. Anschließend kam eine Ausbildung zum Erzieher. Dann machte Michael Abitur auf dem 2. Bildungsweg und studierte 2 Semester Psychologie. Interessenhalber ist Michael eine Einladung zu einem Casting der Improvisationstheatergruppe Springmaus in Bonn gefolgt. Die suchten zu dieser Zeit neue Mitglieder. Nach 2 Tagen Bedenkzeit hat er sich für das Springmaustheater und gegen das Studium entschieden. Du erfährst in dieser Episode, warum es sich lohnt, der eigenen Intuition zu folgen, wie du merkst, dass du auf dem richtigen Weg bist und was es bedeutet, das zu tun, was du wirklich liebst. Viel Spaß mit dieser Folge.
Ja, und ich freue mich heute sehr, Michael Becker bei mir zu haben im Podcast. Michael ist Schauspieler, Schauspieltrainer, aber auch Drama- und Theatertherapeut und er lebt in Unna und ist verheiratet und hat eine Tochter. Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Claudia. Grüß dich.
Toll. Ja, ich habe mit großem Interesse deinen Lebenslauf gelesen und wir hatten auch ein interessantes Vorgespräch, wo du mir erzählt hast, was du so alles gemacht hast. Und ja, in dem Podcast geht es ja eigentlich immer so um die beruflichen Wendungen, also das, was man so aus sich macht und dem Ruf, dem man folgt. Und ich entnehme deinem Lebenslauf, dass du mal zunächst Realschulabschluss gemacht hast und dann eine Ausbildung zum Elektromaschinenbauer. Wie kam es denn dazu?
Ja, also da muss ich ein bisschen ausholen. Ich war immer der Jüngste in der Klasse und Realschulabschluss geht ja zu 10. Und ich muss sagen, ich bin sehr gern zur Schule gegangen. Ich habe mich in der Schule sehr wohl gefühlt und ich war aber immer ein Träumer. Ein eher verträumter Schüler, so mittelmäßig durchgerutscht, keine Ambition gehabt. Und dann war plötzlich dieses Schlaraffenland, dieses schöne soziale Gebilde Schule zu Ende. Und man musste sich dann eine Lehrstelle suchen. So, und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe mich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. War ein bisschen schwierige Zeit. Mein Vater ist gestorben 2 Jahre vorher und das war eine ziemlich schwierige Zeit. Es wurde einfach so entschieden von meiner Mutter und mir, ich habe das natürlich auch schon mitgetragen, ja, ich mache was der Vater gemacht hat. So, der war Mechaniker und handwerklich ganz fit und so. Ja, und dann habe ich diese Lehre angefangen und irgendwie habe ich so nach kurzer Zeit gemerkt, das ist so, als wenn man einen Hund Fahrradfahren beibringen will. Das funktioniert, es kann ja sogar funktionieren im Zirkus, aber also das war ziemlich schrecklich für mich, da hinzugehen. Also ich habe da auch morgens an der Bettkante gesessen und habe so gedacht, ich kann da nicht mehr hingehen. So, aber da ich auch immer so ein ordentlicher Mensch bin, gewesen schon als Schüler, habe ich das durchgezogen, bis es dann nach 2 Jahren auch wirklich nicht mehr ging.
Okay.
So.
Und nicht mehr ging, hieß, du hast die Lehre dann abgebrochen oder?
Ja, ich habe sie abgebrochen, aber nachdem ich erst, ist ein Prozess in Gang gekommen, der mich natürlich auch ein Stück weit wach gemacht hat. So der erste Prozess von, ich entscheide jetzt mal, wo mein Leben eigentlich hingeht. Und dann habe ich mich halt an der Fachschule für Sozialpädagogik in Dortmund beworben und habe da einen Platz bekommen und habe dann da diese Erzieherausbildung absolviert.
Also nach der Ausbildung zum Elektromaschinenbauer hast du dann eine Ausbildung zum Erzieher angefangen. Aber das ist ja was sehr kontrovers oder sehr gegensätzlich. Hatte eine gar nicht mit dem anderen zu tun. Hattest du dir da vorher zu Gedanken gemacht? Wolltest du gerne Erzieher werden oder wie kam es dazu?
Naja, also ich habe immer schon einen Draht zu Kindern gehabt. Ich meine, ich war ja zu dem Zeitpunkt selber noch sehr jung. Also ich habe zum Beispiel auch ein Heimpraktikum gemacht. Da war ich vielleicht 4 Jahre älter als die ältesten Kinder da. Mhm. Aber trotzdem, weil ich einfach ein sehr kommunikativer Mensch bin. Ich springe gerne in Situationen. Ich kann sehr spontan sein. Und ich habe eine gute Intuition. Und ich glaube, dass ich... dass ich einfach sehr viel mitkriege. Also wenn ich mit Kindern arbeite, ich kriege sehr viel mit, was die brauchen. Und ich kann mich gut einfühlen in Situationen halt. Und das wusste ich schon. Und ich hatte gedacht, so das könnte was für mich sein. Deswegen hatte ich mich entschieden, dann in diese Ausbildung zu wechseln.
Ja. Und die hast du dann auch zu Ende gemacht und danach 2 Jahre im Kindergarten gearbeitet. Wie war das so für dich?
Ja, also das war nicht das, was ich gesucht hatte, muss ich dazu sagen. Also es war erstmal gut, dass ich was beendet habe und dass ich eine Prüfung abgelegt habe, die auch recht gut gelaufen ist. Und das ist etwas, was zum Beispiel heute verrückterweise, wenn ich mich irgendwo bewerbe, dann habe ich plötzlich eine Fachstelle, weil ich Erzieher bin, ne, wenn ich Schulbegleitung mache oder keine Ahnung, was auch immer. Dann, aber das war nicht, also mein Weg war noch ganz am Anfang und ich habe irgendwie gemerkt, so da ist nicht genug Energie für mich. Also ich bin unheimlich schnell müde geworden. Also ich habe einfach gemerkt, das kann ich zwar, aber ich hänge da auch so in meinem Brei drin, wenn ich das mal so sagen darf.
Okay, ja, interessant, dass du das sagst mit der Energie. Würdest du für dich sagen, dass man die Sachen, die man wirklich mag und kann, mit einer guten Energie macht und hat Freude daran und ist weniger erschöpfend?
Unbedingt. Unbedingt. Also ich sag mal so, ich habe so jetzt im Moment habe ich ein Portfolio von Arbeiten, wo ich auch merke, ich bin eine Patchwork-Familie und wir haben ein Haus und so. Und es muss natürlich auch Geld rüberkommen. Und jetzt durch die Corona-Zeit mache ich natürlich auch Sachen. Ich gärtner zum Beispiel, um Geld zu verdienen, oder mache mit meinen 2 gesunden Armen halt Sachen, dass das Wirtschaftliche auch funktioniert. Aber grundsätzlich habe ich in meinem Leben, also gerade in dieser Zeit, auch angefangen, danach zu suchen, wo finde ich Energie und wo finde ich das, wo wirklich diese Kraft, die ich in mir spüre, eigentlich auch sich verwirklichen kann. Ne?
Toll.
Also das war mir damals vielleicht noch nicht so bewusst, wie ich das als heutiger Mensch ausspreche, aber ich habe im Grunde immer dieses Licht gesucht, immer Dinge gesucht, die mich anziehen, wo ich merke, da werde ich gerade stehen.
Okay. Und als du eben in der Erziehungs- oder als du als Erzieher gearbeitet hattest, da hattest du Energie nicht gespürt, so habe ich verstanden.
Das war schon eine gute Arbeit an sich. Okay. Aber ich habe gespürt, das ist nicht das Ende meines Weges, jetzt da in diesem Beruf zu arbeiten. Mhm. Haben sich aber auch, das muss ich kurz dazu sagen, in der Zeit auch viele andere Sachen entwickelt. Also ich habe ja angefangen, Theater zu spielen, so auf Bühnen, also erstmal so aus Spaß. Und dann habe ich da sehr schnell eben gemerkt, wie viel Energie mir das gibt und dass ich da anders drin stecke als jetzt ein Laie.
Mhm. Okay. Woran hast du gemerkt, dass du anders darin steckst als ein Laie? Das, weil es dir besser von der Hand ging oder weil du es natürlich konntest?
Naja, ich habe ja erstmal mit nichts angefangen. So, ne? Es ist wirklich die Energie. Ich habe einfach gespürt, wenn ich auf der Bühne stehe und mich zeigen kann, den Ausdruck finden kann, dann macht mich das so glücklich, und das gibt mir so eine Stärke, dass ich auf jeden Fall sehr schnell gemerkt habe, auf die Bühne ist auf jeden Fall schon mal so ein Bereich, wo ganz viel Energie hinfließt und ich kriege gleichzeitig ganz viel Energie zurück, wenn ich da wirke.
Toll, okay.
Ja.
Ja, spannend. Kann ich gut nachvollziehen, so wie du das beschreibst. Du hast dich aber dann auch noch entschlossen, dein Abitur nachzuholen. Also du hast geschauspielert und schon in einigen Gruppen gearbeitet.
Ja, und dann auch angefangen, Geld zu verdienen damit zum Beispiel.
Okay.
Ja. Ja, und du wolltest fragen, warum habe ich das Abitur noch gemacht? Genau.
Genau, also so ein bisschen.
Ja. Das war so, ich habe ja vorhin erzählt, ich war so ein Träumer in der Schule und so ein mittelmäßig, und ich habe auch immer so ein bisschen gedacht, ich bin eigentlich nicht besonders intelligent. Und diese Kraft, die ich durch die Bühne für mich erlebt habe, so, die hat mir auch so einen innerlichen Schub gegeben, auch nochmal zu gucken. Also ich habe Lust gehabt, noch in der Schule nochmal zu gucken, was ist eigentlich drin? Weil ich, das war so verschenkt, dieser Realschulabschluss. Und dann habe ich mich im zweiten Bildungsweg beworben. Ich wollte es wirklich wissen. Und das war natürlich vollkommen anders. Es war ein anderer Zugang. Ich hatte eine andere Reife. Es waren auch andere Dozenten da. Ich hatte ganz viel Glück. Ich hatte so einen Deutschdozent, den muss ich heute noch denken, es hat mir richtig Spaß gemacht, eine Klausur zu schreiben. Ja. So. Und also ich habe dann letztendlich dann auch ein sehr, sehr gutes Abi gemacht, mit dem ich zum Beispiel dann einfach Psychologie studieren konnte. Okay. Ohne, also damals war der NC noch nicht so hoch, aber gab einen.
Ja. Ja. Wie hast du dich für Psychologie interessiert? Hast du überlegt, was du studieren konntest? Und das war das, was dir so am nächsten war, oder kam es da anders?
Naja, ich sag mal so, dieses, was ich für mich jetzt heute so als Empathie, besonders starke Empathie nennen würde, dass ich irgendwie oft in Gruppen komme und ich kann so ziemlich schnell sehen, wie die Gruppe funktioniert. Und das macht mir das Leben manchmal schwer, weil ich manchmal sehr viele Eindrücke auch bekomme. Und dagegen muss ich mich oft schützen, das habe ich aber gelernt für mich. Jetzt habe ich den Faden verloren. Da ist nochmal die Frage.
Ging darum, wie du zur Psychologie kamst. Warum hast du Psychologie?
Ja, genau. Und für mich war damals schon so klar, ich hab da irgendwie ein Talent auch. Und vielleicht kann man das in einem Therapeuten umsetzen, in Psychologie studieren. Das hat mich auch sehr angezogen. Und das Studium war für mich auch sehr, sehr interessant und sehr spannend. Also da bin ich auch total gerne hingegangen und die Vorlesungen waren, es war super spannend.
Okay, also hast du gerne zugehört und
ja,
war eine interessante Zeit. Aber dann kamst du zu einem Casting vom Improvisationstheater Springmaus.
Ja, das stimmt. Also ich hatte in der Zeit schon, bin ich schon professioneller geworden. Ich hatte also schon verschiedene Ausbildungen gemacht, ein Jahr nebenbei so Gesangsunterricht genommen für klassischen Gesang, aber nicht um zu singen, sondern eher um die Stimme zu trainieren. Also immer wieder Workshops gemacht bei guten Lehrern auch, also die auch teilweise auch Geld gekostet haben, was nicht zu unterschätzen ist, Qualität. Ja, und da bin ich irgendwie in so eine Szene reingekommen. Wir haben viel improvisiert. Also Improvisation war für mich auch etwas, wo ich so merke, ja, so aus dem Nichts Dinge zu erfinden, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich war auf vielen Festivals mit meiner Gruppe und da haben sich viele Kontakte geknüpft und da halt zum Beispiel auch die Springmaus häufiger. Und der Chef von der Springmaus, Bill Mockridge, der hat sich dann auch wahrscheinlich immer Leute ausgeguckt und der hat mich halt zu diesem Casting eingeladen.
Okay.
Und da das ist ganz verrückt, weil eigentlich wollte ich da gar nicht hingehen, weil ich wollte Psychologie studieren.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe da mal hin und guck, was passiert. Ne? Das hat mich auch angezogen, das muss ich auch sagen. Aber dadurch bin ich so relaxed zu diesem Casting gegangen, dass ich da also mit so einer Energie drin war. Ich hatte null Angst, weil ich hatte überhaupt nichts zu verlieren. Mhm. Und am Ende bin ich der davon, weiß ich nicht, 30, 40 Leuten übrig geblieben ist, der gefragt wurde, ja, überlegst du dir das, hier einzusteigen? Und dann musste ich ein paar Nächte drüber schlafen. Und dann habe ich mich tatsächlich für diesen Weg entschieden, was ich bis heute auch nicht bereue.
Okay. War das eine schwierige Entscheidung, als du die paar Nächte drüber schlafen musstest? Oder?
Ja, das war eine schwierige Entscheidung, weil im Grunde bin ich auch ein Mensch, ich suche auch nach Sicherheit. Also ich bin auch das ist ein Teil von mir, auch wenn ich so viel frei gearbeitet habe jetzt in meinem Leben, ist das ein Teil von mir, der eigentlich Sicherheit sucht und so eine klare Ausbildung oder ein Studium zu machen, das abzuschließen, das wäre nach wie vor auch eine Sehnsucht von mir. Das werde ich mir nicht mehr erfüllen können. Aber Das ist die andere Seite dieses flippigen. Ich mache jetzt meine Theaterarbeit auch sehr ernsthaft. So ist es. Ne? Ich habe alles in trockenen Büchern und gucke, dass ich auch immer genug Möglichkeiten habe, um drin zu sein. Ja, das ist mir nicht leicht. Ist mir nicht ganz leicht gefallen, aber es irgendwie musste ich es machen.
Okay, wie so ein innerer Ruf, oder?
Ja. Bitte?
Wie so ein innerer Ruf, der dich da hingezogen hast, oder?
Ja. Ja, ich dann da war und gemerkt habe, so wie das funktioniert und hat mich das so sehr angezogen, da zu arbeiten auch. Mhm.
Und wie hat so dein Umfeld reagiert, als du dich dann entschieden hast, dein Studium abzubrechen und zum Theater zu gehen? War ein Teil erschrocken oder haben alle geklatscht?
Naja, also ich meine, mein Umfeld wusste ja zu dem Zeitpunkt schon, wie wichtig die Bühne für mich ist und dass ich das brauche. Und also viele haben gesagt, ich habe mit vielen natürlich auch gesprochen in den Tagen und ein bisschen um Rat gefragt und viele haben gesagt, mach das.
Mhm. Okay.
Ich habe eher Unterstützung erfahren, dadurch, dass ich einfach wirklich offen gefragt habe und ich war auch ein bisschen, also ich hatte auch was Ratloses an mir, wahrscheinlich.
Ja. Was würdest du heute jemanden raten, der in einer ähnlichen Entscheidung steckt? Wie würdest du raten?
Also ich würde hüten, einen konkreten Vorschlag zu machen. Ich würde sagen, geh dahin, wo dein Herz dich am stärksten hinruft. Das muss derjenige ja jetzt, also hätte ich es nicht selber letztendlich irgendwo in meinem Innern gewusst, hätte ich die Entscheidung ja nicht treffen können. Mhm. Ja, oder ich wäre vielleicht weggegangen davon und hätte das andere gemacht. Also ich würde es auf jeden Fall respektieren und unterstützen, wenn derjenige sich entscheidet, den anderen Weg zu gehen.
Mhm, okay.
Ja.
Sehr schön.
Ja.
Aber du hast dann auch noch Weiterbildung im Bereich Schauspiel, Improvisation und Gesang gemacht. Ist das so eine Ausbildung, die jeder machen kann? Oder also ich habe bisher verstanden, dass du so dieses Schauspielthema erlernt hast, weil du selbst in Gruppen beigetreten bist, am Anfang wahrscheinlich relativ frei nebenbei und das ist immer professioneller geworden sozusagen. Du hast dann Workshops gemacht, aber du warst jetzt nicht auf einer Schauspielschule sozusagen, wie es manche...
Ich habe mich schon auch richtig straight auf eine Schauspielschule beworben, war ich in Düsseldorf zum Beispiel. Das hat nicht funktioniert. Also ich bin irgendwie nie bis ins letzte Ding gekommen. Aber das hat mich zum Beispiel nicht abgebrochen. Ich habe mir letztendlich dann... Also ich habe zum Beispiel an der Schauspielschule, wo ich mich beworben habe, auch Kurse gemacht, die man da buchen konnte. Ich hab mir halt meine Ausbildung so zusammengewürfelt. Also ich habe zum Beispiel auch klassisch gespielt. Ich habe auch Shakespeare gespielt, Herzog Orsino, was ihr wollt. Also sehr spannende Sachen auch, wo man sich so 3 Stunden auch in der Welt eines Stückes bewegt, was Improvisation ist, reinspringt, einen Typen bilden, einen Charakter anziehen, dann schnell wieder ausziehen, was Neues. Also das ist schneller. Und so. Das hat auch einen Reiz, also klassisch zu spielen, so würde ich sagen.
Das glaube ich. Neben deiner, also hast du dann als selbstständiger Schauspieler gearbeitet oder wie ging es dann weiter in deiner Schauspielerei?
Also sagen wir so, ich bin seit 88 freiberuflich schon als Schauspieler selbstständig, mit Steuernummer und so weiter. Und mit der Springmus, das war ja dann letztendlich erst 97. Ne? Das heißt, ich habe ja schon längere Zeit auch davon gelebt, was mal gut, mal schlechter ging, habe Jobs nebenbei gemacht. Und mit der Springmaus war dann das 11 Jahre so ein Acker, den ich dann abgeerntet habe mit dem, was ich gut kann. Also 170 Auftritte im Jahr und in London gespielt, in Rom, in Sevilla und solche Leckerbissen waren dabei. Ne? Sehr schön, also ja, also es gab Angebote oder Nachfragen, zum Beispiel gab es mal aus Berlin viel vorher noch das Gripstheater, was ich ganz spannend fand, das war so ein Jugendtheater gewesen, wo ich hätte vielleicht spielen können, aber da zum Beispiel, da habe ich mich dann auch für meine Tochter entschieden, also ich habe auch immer schon Kompromisse gemacht, auch für meine Familie oder für meine Tochter, der ich später auch lange Zeit dann alleinerziehend war. Also das hat mit der Springhaus gut funktioniert, als ich schon älter war. Und Das war eine gute Zeit. Also war ich sehr, sehr viel unterwegs. Ne? Ich meine, die Mutter war auch da und hat sich um sie gekümmert. Und diese 11 Jahre sind wie so ein Zeitraum, wo gar nicht mehr so viel passiert ist, weil ich einfach überhaupt keine Zeit mehr gehabt habe, andere Sachen zu machen als das.
Mhm. Ne? Haben dich schon immer andere Sachen auch neben der Schauspielerei interessiert oder war das schon dein Hauptthema, deine Hauptleidenschaft?
Also ich würde sagen, so auf der Bühne zu stehen, egal mit was, ist schon meine Hauptleidenschaft. Also ich tanze total gerne. Also wenn ich, glaube ich, als Junge ein Elternhaus gehabt hätte, was das gefördert hätte, wäre ich vielleicht sogar Tänzer geworden. Also ich mache heute so 5 Rhythmen tanzen und ich bin sehr beweglich. Ich bin 57 Jahre alt, aber ich kann auch noch 2 Stunden durchtanzen. So, ne? Ja. Aber die Bühne ist auf jeden Fall, da ist meine Energie und das ist für mich das Allerwichtigste, muss ich sagen.
Mhm. Sehr schön. Was machst du momentan auf der Bühne? Welche Projekte machst du?
Also ich bin, ich sag mal so, mein Haupterwerb dabei ist halt das Brizzles Theater. Mhm. Und das ist wie eine kleine Familie. Wir haben ein paar Leute im Ensemble, wir wechseln durch. Und wir spielen zum Beispiel im Ateliertheater in Köln regelmäßig. Und wovon wir leben, ist dann letztendlich, dass wir das an 4 Ministerien, also wenn die Vorträge machen, dann lesen wir uns ein in die Thematik und machen so kleine Steps zwischen den Vorträgen zum Beispiel. Oder wir spielen auch auf Jubiläen und machen das zu dem Leben desjenigen. Das können wir ganz gut und damit kann man dann auch mal, davon kann man halt leben, so, ne? Von der Bühne mit Eintritt. Haben wir jetzt auch keine schlechten Gagen, aber das ist, glaube ich, schwieriger, davon zu leben. Mhm. Das macht auch sehr viel Spaß. Also für verschiedene Kirchenkonzepte können wir spielen. Also wir können sehr viel bedienen einfach.
Okay, also so wirklich vom Firmenauftrag sozusagen zu privaten Anfragen oder Anwendungen. Und trotzdem hast du auch als Trauerredner gearbeitet und sogar über 50 Trauerreden im Jahr gehalten. Wie kam es denn dazu und was war so das Besondere für dich an dieser Arbeit?
Also da bin ich eigentlich auch für die Jungfrau zum Kind gekommen. Entschuldige diesen Ausdruck, aber irgendwann habe ich für eine Kollegin, deren Mutter gestorben ist. Und die fragte mich zusammen, die würde gerne die Trauerfeier ein bisschen alternativ machen, ob ich als Sprecher, das ist eine Kollegin von mir von der Bühne, die kannte mich. Und dann habe ich mit ihr zusammen Texte ausgesucht und dann haben wir diese Feier gestaltet. Und ich habe da auch gesprochen. Das hat mich irgendwie angefixt, so weil das einfach sehr, das hat mich sehr berührt und erfüllt, diese Beerdigung. Und dann hatte ich aber eigentlich überhaupt nie Zeit dafür. Und es ist immer wieder angeklungen, ich würde gerne was damit machen, weil ich würde gerne diese Tür öffnen. Und als die Springmaus zu Ende war, da war das eine der Türen, die sehr schnell aufging, wo ich sagte, ich mache jetzt Trauerreden. Und hab so ein paar kleine Sachen mal angefragt bei Bestattungsunternehmen. Die haben gesagt, ja, probieren Sie das mal aus. Ich habe jetzt hier eine Frau, die würde gerne am Grab was machen. Und die haben sich das angeguckt, was ich da vorbereitet habe. Und haben gesagt, ja, es hört sich ganz gut an. Und dann haben die mir eine Chance gegeben. Und letztendlich habe ich hier ein Bestattungsunternehmen in Unna gefunden. Die haben mir eine Chance gegeben. Und das hat von Anfang an sehr gut funktioniert. Und da habe ich dann halt diese vielen Trauerreden seitdem gemacht. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade wieder eine. Also ich mach das noch, aber nicht mehr so viel wie am Anfang, siehst du anders.
Und bei den Trauerreden gehst du wirklich auch zu den Angehörigen hin und sprichst mit denen und erfährst viel über den Menschen, der dann verstorben ist?
Gibt es da eine Geschichte? Das ist für mich auch so ein ins kalte Wasser springen, was ich eigentlich so durch mein Leben zieht. Zum Casting gehen, ins kalte Wasser springen. Also okay. Die Bühne ist immer ins kalte Wasser springen. Und wenn ich zu einer Familie gehe, dann lese ich mir so ein paar Eckdaten durch. Und dann gehe ich da hin und bin total offen. Und wenn jemand gestorben ist, ist die Familie teilweise in einem desolaten Zustand. Da ist ein Loch entstanden, ne? Da müssen die sich neu finden. Und ich glaube, meine Qualität aber ist einfach, präsent zu sein. Ich muss da nicht hingehen und kann denen irgendwie helfen oder ich kann die nicht trösten. Ich sag immer, ich setze mich da hin und bin präsent und bin so gut da, wie ich sein kann. 100% möglichst. Und ich kann dann auch mal still sein, wenn die weinen. Ne, manchmal berührt mich auch etwas, dann kommen ja auch mal Tränen. Das darf auch sein als Trauerredner. Das ist auch manchmal so. Ja, und ich leite dann durch das Gespräch und das ist dann wie so ein Fluss, der dann irgendwann rund ist. Und dann habe ich genug Informationen, um diese Rede zu schreiben und ja, die Trauerfeier dann letztendlich damit zu halten.
Wie schön.
Ich weiß nicht, ob ich das gut erklären kann. Das ist sehr komplex irgendwie, dieses Thema. Aber
ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich denke, man hat auf jeden Fall ein Gefühl davon, von dem, wie du es beschreibst. Gibt es vielleicht eine Geschichte, an die du dich erinnerst, die dich besonders beeindruckt hat?
Also ich muss mal sagen, beeindruckt haben mich viele Dinge, was Leute für Ideen hatten, die Trauerfeier für denjenigen zu gestalten, dass da jemand Trike gefahren ist und dann haben auf dem Hof von dem Bestattungshaus kamen 30 Trikes draufgefahren. Das war alles, das kann man, also das Bestattungshaus macht das alles. Und dann haben diese Trikes alle für ihn den Gas gegeben. Ne? Also es sind ja so halbe Motorräder. So, also solche Sachen haben mich sehr beeindruckt. Also was mich am stärksten berührt hat, vielleicht kann ich das auch sagen.
Sehr gerne.
Es ist immer, wenn ich habe auch Kinder beerdigt. Mhm. Und darunter war ein 17-Jähriger, der war mit seinen Kumpels auf dem Konzert, irgendwie, weiß ich nicht, Nürnberg oder ich weiß nicht, auf so einem Riesen-Event, war der auf so einem Riesenkonzert, wo die immer hingehen. Also jedenfalls kam der wieder und die Jungs hatten pfeifisches Drüsenfieber. Oh. Alle Jungs werden gesund und er, 17, ist daran gestorben. So, jetzt komme ich in diese Familie und der hatte wahnsinnig viele Freunde, da saßen jetzt die ganzen Jugendlichen, ne? Und ich habe schon gespürt, wenn ich diese Rede halte, ne, werden wahrscheinlich viele Jugendliche kommen. Für die, das berührt mich noch, wenn ich nur davon erzähle, ne? Wenn ich für die eine Rede halte, dann für die ändert sich was. Die machen eine große Erfahrung, die ihren Kumpel beerdigen. Mhm. Ja, und so war es auch. Da kam nämlich die halbe Schule, die Schulklasse. Und ich habe auch ganz gute Worte gefunden, so eben genau das auch auszudrücken, dass sie gerade etwas erleben, was sie wachsen lässt.
Toll.
Ne, und also deswegen ist mir das einfach so in Erinnerung geblieben, weil mich das auch sehr durchgerüttelt hat, muss ich sagen.
Ja, kann ich sehr gut. Ja. Nachvollziehen.
Das ist ein Job, der erfüllt mich sehr. Ich kriege auch sehr viel zurück, auch von den Angehörigen, die manchmal nochmal anrufen oder mir noch eine Karte schreiben. Das ist eine Herzensarbeit so.
Sehr schön.
Ja.
Wie kamst du auf die Idee damals, das zu machen? War da so ein kurzer Impuls von irgendwo her? Ach, deine Schauspielerkollegin hatte dich.
Ja, genau. Das war eigentlich genau der Impuls, der da war. Das ist gut gefragt. Das hat sich so durchgetragen durch die Zeit, wo ich da keinen Raum für hatte. Und dann plötzlich, als ich bei der Springhaus aufgehört habe, war Raum da. Und dann hat sich der eben, wie ich vorhin schon sagte, sehr, sehr schnell irgendwie erfüllt. Also ich bin da wirklich, ich hab mir einen Folder gemacht, einen Flyer und habe dann zum Bestattungsunternehmen gegangen. Von vielen kam nichts zurück, aber ja, irgendwie hat es funktioniert. Als ich hier dann in Unna zu dem Bestattungshaus gegangen ist, da hat es gefunkt.
Klick gemacht. Ja. Super. Ja, ja. Sehr interessant. Und wenn du so zurückschaust in dein Leben, welche Station würdest du sagen, geben dir rückblickend besonderen Sinn? Gab es da Punkte, wo du denkst, so, wenn ich jetzt zurückschaue, das war für mich besonders sinnstiftend. Du hast jetzt auch schon die Trauerrednerarbeit genannt, dass sie dir Sinn gibt. Gab es so Punkte, in denen wo du sagst, das waren vielleicht so wichtige Wendepunkte, da habe ich Entscheidungen getroffen, die waren wichtig für mich?
Also was mein heutigen, da wo ich heute bin, wäre ich zum Beispiel nicht, würde ich ganz klar den Moment benennen, wo ich mich entschieden habe, zu Springhaus zu gehen, zu diesem Casting zu gehen und letztendlich dahin zu gehen. Sonst wäre mein Leben auch anders verlaufen. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht verlaufen wäre, aber es ist nicht das, was ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin. Überhaupt die Bühne zu finden, also so aus meiner Soße rauszukommen und in diese Energie zu kommen auf der Bühne, das war überlebenswichtig für mich zu der Zeit. Also das würde ich so sagen. Das hat mir vielleicht eine Therapie ersetzt, hört sich komisch an, aber
Kann ich mir gut vorstellen. Wie bist du damals zum Theater gekommen?
Das fing ganz klein an, dass eine freie Theatergruppe, die hieß damals Theater Lichtblick, mich gefragt haben, ob ich Lust hätte mitzumachen. Mhm. Und dann habe ich mitgemacht. Und das war im Grunde auch so ein Moment, wo ich da eben gemerkt habe, dass diese Energie entsteht. Mhm. Und das ist schon sowas, was ich heute als professionelle Haltung sagen will, dass ich da ganz klar und ganz da bin, wenn ich diese Arbeit mache. Also Professionalität wird ja oft gesagt, professionell ist jemand, der davon lebt. Das ist eine sehr einfache Beschreibung. Ich würde sagen, professionell ist der, der, um diese Arbeit so gut zu machen, wie er kann, alles gibt. Der ist professionell für mich.
Ja. Ne?
Der lascht nicht ab. Also so Leute, die professionell sind, die wirklich professionell sind, die kommen auch zum Beispiel pünktlich. Ne? Da wartet man nicht eine halbe Stunde, wenn man jetzt im Stau steht, kann man nichts dafür. Aber verstehst du, was ich meine?
Absolut, ja.
Da merkt man diese Energie, dass alle kommen und Bock drauf haben und wir arbeiten jetzt an diesem Ding. Wir wollen das Ding rausbringen. Wow, also das ist eine professionelle Haltung, finde ich.
Ja, sehr schön, ja.
Ja,
ja. Du hast im Gespräch gesagt, dass du dich ja auch auf deine Intuition verlassen hast und dass du eine gute Intuition hast, einen guten Zugang zu deiner Intuition hast. Was würdest du sagen, ist wichtig für dich, für diesen Zugang? Hast du diesen Zugang zu deiner Intuition immer oder ist sie einfach da, wenn du sie brauchst? Oder wie spürst du deine Intuition? Und ja, würdest du sagen, dass du dich in den wichtigen Entscheidungen immer darauf verlassen hast?
Ha, das ist echt eine schwierige Frage. Also ich würde sagen, es äußert sich immer anders. Also das Leben macht es so, wie es will. Und wichtig ist einfach, die entscheidende Entscheidung zu treffen. Wenn ich keine Entscheidung treffe, dann habe ich keinen Weg. Also ich würde es wirklich so hart sagen. Und treffe ich keine Entscheidung, habe ich keinen Weg. Ich kann mich für den entscheiden, den ich gerade gehe und den noch weiterzugehen. Aber ich kann auch mich für was Neues entscheiden. Und ich kann auch nur eine kleine Tür aufmachen, einen Nebenweg gehen. Es ist immer möglich. Also diese Intuition, die zeigt sich auf verschiedene Weise. Es ist ja nicht sowas, dass man sich jetzt da hinsetzt und sagt, so, ich achte jetzt nur noch auf meinen Bauch und was sagt mein Bauch mir. Finde ich sehr schwierig. Manchmal lese ich ein Buch zu einer Zeit, wo ich mich entscheiden muss. Und in dem Buch steht genau drin, was ich brauche. Also
Zufall.
Also offen sein für Menschen, die einem zeigen, wo ich vielleicht lang zu gehen habe. Eine Führung akzeptieren, die mir vielleicht einer gibt, der mich gar nicht offiziell führt. Aber wo ich denke so, boah, guck dir das an, wie der das macht oder wie die das macht. Wow. Und da merke ich plötzlich so, ah, ich kann da nicht hin, aber ich versuche da hinzugehen. Ne? So, dann komme ich vielleicht auch dahin.
Ne?
Ja. Ich mache hier so Bewegungen, aber das kommt natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das gut beschreiben kann, wie ich das mache, der Intuition zu folgen.
Auf jeden Fall bekommt man, also ich habe ein ganz gutes Gespür davon, berührt mich auch, was du sagst, weil ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Sich auch Vorbilder zu suchen vielleicht
und
auch so ein bisschen für das Leben offen zu sein und das, was so kommt, auch zu beachten und zu sehen und dem auch zu folgen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja, was ich jetzt vielleicht noch anfügen würde, wäre, es hat auch was mit Tiefe zu tun. Also ich glaube, dass mein Weg auch immer damit zu tun hat, meine Wege, die ich gegangen bin, auch im privaten Bereich, dass etwas tiefer wird. So. Und ich meine, Trauerreden gehen ja nicht, das ist ja Tiefe pur. So, ne? Aber wenn ich an der Oberfläche bleibe, ich glaube, dass man die Wege in der Tiefe findet. Mhm. So. Vielleicht das noch anzufügen, was auch immer ich jetzt damit meine, aber vielleicht kann irgendjemand, der das hört, was damit anfangen. Oberflächliche Entscheidungen kann man treffen, aber die sind nicht das, von dem ich spreche.
Also du setzt dich tief mit Entscheidungen auseinander, ziehst du dich zurück und denkst auch in der Stille darüber nach, neben dem, dass du dich auch mit Freunden unterhältst darüber her?
Ja, das sind verschiedene Wege. Also ich setze mich auch oft gehe ich auch so, ist so, als wenn man so schwanger geht mit was, ne? Dann macht man vielleicht irgendwas und ich gehe zum Beispiel gerne in die Natur und da kommen oft viele Prozesse dann auch bei mir zutage, die ich dann erstmal bemerke. Also wenn ich wandern gehe oder ich laufe regelmäßig, das mache ich dann auch immer alleine in der Natur, da kommt auch viel hoch. Also und ich setze mich auch schon ab und zu mal in die Stille. So, das muss man nicht unbedingt, also ich mache das nicht immer, um eine Entscheidung oder einen neuen Weg zu finden, aber es kann sehr hilfreich sein, würde ich sagen.
Okay, ja.
Stille zu finden für sich.
Ja. Machst du dir Gedanken um deine Zukunft oder bist du jemand, der alles so annimmt, wie es gerade ist?
Ja, das ist schön gesagt. Ich möchte alles so annehmen, wie es ist. Im Moment gelingt mir das schlecht, weil die Corona-Krise natürlich mir als Schauspieler meinen gesamten Verdienst weggehauen hat in diesem Jahr.
Ja, weil alle Theatervorführungen nicht
stattfinden. Es geht wieder los und ich merke auch, dass ich diese Energie brauche. Also mir fehlt nicht nur das Geld. So, es ist okay, ich werde es überleben. Mir fehlt vor allem der Rhythmus, der Spielrhythmus. Also ich arbeite ja zum Beispiel jetzt oft in der Schule, ich arbeite mit Autisten im Moment. Da habe ich einen Gegensatz zu. Also ich habe total gute Energie. Ich könnte nicht nochmal abends in die Schule gehen, aber wenn ich zum Auftritt fahre, dann freue ich mich so auf den Auftritt, dass diese Energie habe ich nochmal. Wenn ich nachts nach Hause komme, kann ich auch nächsten Morgen nochmal aufstehen. Ich könnte jetzt nicht jeden Tag spielen. Aber das hat so einen guten Ausgleich für mich, so ein. Und das fehlt mir auch im Moment, weil ich wenig spiele. Also das kommt jetzt wieder in Gang. Aber ich merke auch, wie der erste Auftritt nach dem Lockdown war im Ateliertheater. Und es durften nur 24 Leute rein. Egal, finanziell eine Katastrophe. Aber es war einer der schönsten Auftritte meines Lebens, weil die Leute wollten das. Und wir haben gespielt, als unser Leben davon abhängt. Also so ist es ja letztendlich auch, ne? Und es war so schön, es war so rauschend vor 24 Leuten, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also es geht weiter, die Energie ist auf jeden Fall da.
Schön und auch.
Ja, aber ich mache mir Sorgen, das muss ich auch sagen. Ich mache mir auch Sorgen, weil ich kein Lehrer bin. Also meine Tochter, das freut mich für sie, die ist Lehrerin, die ist super durch die Corona-Zeit gekommen und.
Ja. Ach, ne? Mit anderen. Unterricht. Also
ja. Aber ich so abgesichert bin ich halt nicht. Ne? Mhm.
Und du suchst dir dann meistens andere Jobs und Gärtnerst zum Beispiel gerade als Einkommenslösung.
Ja, ich mache zum Beispiel gerade, weil Pizza Hut in Cannes das Außengelände für 450 Euro Job. Also ich gucke halt, was ich kann und wo bietet mir einer was an und dann, also was für mich am stressfreisten ist, da hingehen, machen, solange ich kann, dann gehe ich wieder weg und dann habe ich Feierabend. Also da muss ich nichts dokumentieren. Ich habe zu viele Sachen eine Zeit lang gemacht, wo ich Berichte schreiben muss und so und das frisst mich auf. Also da merke ich einfach, dann komme ich in Teufels Küche, wenn ich keinen Feierabend mehr habe. So. Mhm.
Ja. Weil viel Zeit in administrative Arbeit fällt. Ja, okay.
Da würde ich mal meinen Finger heben. Achtung, selbstständige Arbeit. Der größte Ausbeuter, den es auf der kapitalistischen Welt geben kann, ist das eigene Innere, der eigene innere Antreiber. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Halb im Scherz, halb im Ernst.
Ja, sehr schön. Ja. Der einen immer dazu bringt, irgendwas noch zu machen oder wie auch immer. Ja.
Genau.
Ja, im Theater gibt es auch Theaterpausen. Was machst du während der Theaterpause im Normalfall, wenn kein Corona ist?
Ach, ich mache auch gerne mal Pause. Also denn wenn es im Sommer jetzt wenig ist, gibt es ja immer noch, dann springe ich mal nochmal ein irgendwo. Also dann gibt es nochmal einen Firmenjob. Aber also wenn eine Pause ist, eine Pause, dann mache ich auch Pause. Ich mache auch gerne Urlaub. Also ich schnorchle im Roten Meer, wenn man das vielleicht mal wieder kann irgendwann. Vielleicht mag ich das, komme ich noch mal dazu. Aber ich habe meine Hobbys auch. Ich fahre Motorrad, alles gerade nicht so klimakompatibel, was ich hier so ausspreche, aber ich bin halt schon lange dabei.
Schön.
Also ich kann auch meine Zeit mal ohne das Theater und ohne die Arbeit genießen. Also,
Und wie geht es für dich weiter? Hast du Pläne oder du hast gesagt, gerade im Moment arbeitest du auch in einem Projekt mit autistischen und
mit also ich, Kindern. Ja, also ich bin quasi Integrationsbegleiter in der Schule. Mhm. Das ist mittlerweile ein Job, der ist von der Stundenanzahl schon ziemlich hoch, dass es eigentlich schon gar kein Nebenjob mehr ist. Der hat mir auch so ein bisschen in der Corona-Zeit den gerettet. Also ich mache zum Beispiel auch Diabetesbetreuung. Also ich kann so ein paar Sachen, die außergewöhnlich sind. Da habe ich ein Mädchen betreut, die in der Vollbetreuung war, okay, in der Schule. Deswegen hatte ich dann 2 Monate dann auch die ganzen Stunden, die ich da mache, kriege ich dann auch bezahlt in der Diabetesbetreuung. Das war für mich ein großer Vorteil.
Ne? Diabetesbetreuung, warst du dann in der Schule, also ein Mädchen dabei betreut, oder?
Ich betreue ein Kind, das eine Betreuung braucht, das eine Pumpe hat oder gespritzt werden muss.
Okay.
Und das mache ich im Moment auch. Also dafür werde ich immer mal gerufen, wenn ich eine Vertretung gebraucht wird zum Beispiel. Dann, also da kenne ich mich ganz gut aus und habe Schulungen gemacht. Und ja, also dann kümmere ich mich halt um, damit das gut funktioniert mit dem Essen und dass der Zucker nicht hoch oder runter geht. So.
Pausen,
was man als Mensch alles so machen kann. Ja,
sehr beeindruckend. Ja. Ich verstehe nicht so, dass die Sachen immer irgendwie zu dir kamen oder du geschaut hast, was kann ich irgendwie machen. Und
in dem Fall muss ich sagen, das kam zu mir, weil ich mit 40 Typ 1 Diabetiker geworden bin. Okay. Natürlich für die Kids sehr schön ist, wenn jemand kommt, der das nicht nur bedienen kann, sondern der auch sagen kann, weißt du was, du kannst alles machen, wenn du du kannst einen Tauchschein machen, wenn du Diabetes hast, du brauchst dich nicht einigeln. Ne? Mhm. So, das kriegen die auch mit, dass ich das auch habe. Ne? So,
mhm. Okay.
Irgendwie keine schlechte Sache so.
Noch ganz andere Impulse mitgeben.
Ja, vielleicht. Mit aller Vorsicht. Also. Ja.
Wie geht's denn weiter? Hast du noch Pläne? Gibt es noch mal, was du unbedingt tun möchtest in nächster Zeit oder überhaupt?
Also, ich muss sagen, ich hatte ja mal den Traum, in allen Kleinkunsttheatern Deutschlands gespielt zu haben. Und diesen Traum, den habe ich mir blöderweise schon erfüllt.
Okay. Also
in jeder Stadt haben wir gespielt. Also in jeder Stadt, in jedem kleinsten Senftöpfchen oder im Renitenztheater, im Mainzer Unterhaus. So, im Moment gibt es gar nicht so. Ich bin eigentlich relativ entspannt, weil ich gar keine eigenartige Ziele mehr habe. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also, ich breite gerade etwas, was noch sehr fit ist. Und das reite ich jetzt erstmal. Und das andere, also ich will offen sein dafür, wenn sich wieder etwas zeigt, dass ich auch bereit bin, nochmal neue Wege zu gehen.
Wie schön.
So kann ich es ausdrücken.
Ach, sehr schön.
Drücke ich mich kompliziert aus? Oder
nee. Ich weiß das mal. Nee, gar nicht. Also einfach die Offenheit zu besitzen und aufmerksam zu sein für das Leben, so wie es sich zeigt, vielleicht auch noch mit anderen Ideen, von denen du noch gar nichts ahnst heute, wo du jetzt da sitzt, sozusagen.
Ja. Also es gibt ja viele Menschen, die sagen, Berufung gibt es nicht. Also damit kann man nicht leben oder das kann man heutzutage vergessen oder es wird einfach zunichte gemacht, die Berufung. Aber ich glaube, dass jeder für irgendetwas eine Berufung hat und man muss sich selber damit durchsetzen, weil ich glaube schon, dass nicht jede Berufung reicht, um eine Familie zu ernähren zum Beispiel. Ne? Also das heißt, ich muss auch Zeiten durchstehen, wo ich einfach mal ohne Spaß zur Arbeit gehe. Selbst wenn ich habe manchmal Abende, da gehe ich nicht gerne ins Theater. Aber ich habe diesen Job und ich mache den dann auch. Mhm. Gibt es auch. Ne? Es ist ja nicht immer alles nur eitel Sonnenschein. Aber ich glaube, dass es Berufung gibt und dass jeder Mensch eigentlich oder im Grunde das Recht hat, auch seiner Berufung zu folgen. Und das ist so ein bisschen zunichte gemacht. Oder alle sind so an der Oberfläche. Ich muss dahin, ich muss das, ich muss Abitur haben, ich muss.
Mhm. Ja. Ja, also viele Menschen sind sehr.
Das ist etwas, was in jedes Menschen Herzen und System drin ist, was sein Ausdruck ist und seine Bestimmung ist. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube daran.
Ich glaube auch daran, um ganz ehrlich zu sein, glaube ich sogar sehr daran. Und was würdest du aus deiner Erfahrung her raten, wie finde ich meine Berufung?
Ja, also ich kenne ja jetzt nur von meinem Lebensweg. Es gibt ja tausend verschiedene Arten wahrscheinlich, tausend verschiedene Lebenswege. Meinem Lebensweg nach würde ich sagen, folgt der Energie. Mhm. Wo macht was? Wo ist das? Und manchmal hat man einfach wahnsinnig Angst. Jeder muss die Angst überwinden. Die Angst, vor den anderen doof dazustehen. Warum gehe ich diesen Weg? Du musst das verteidigen. Du musst das manchmal, ich hatte jetzt ein bisschen Glück auch dabei, aber oft musste ich es auch verteidigen. Oder dieses von oben herab, kann man denn davon leben? Da hätte ich manchmal gerne gesagt, ich steige nicht drauf ein, aber ich hätte manchmal gesagt, du, diesen Monat habe ich 10.000 Euro verdient. Ne? Mhm. Also verstehst du, das ist als Schauspieler, ne? Mhm. Ich verdiene so viel nicht, aber zu Zeiten gab es das. Mhm. Ne? Aber das ist so doof. Die Leute, das ist so, es geht auch nicht ums Geld. Natürlich freue ich mich, dass ich da Geld verdiene und dass ich davon leben kann. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich zum Beispiel manchmal auf der Bühne stehe, habe ich das Gefühl, ey, wer spielt mich hier eigentlich? Also das ist doch das. Oder bei den Trauerreden, etwas leitet mich. Ich möchte jetzt nicht von Gott sprechen oder so, ne? Aber ich glaube, dass diese Energie auch universal ist. Und wenn die durch jemanden fließt, der seine Bestimmung gefunden hat, dann ist das eine schöne Sache. Mhm.
Sehr schön.
Schwierig darüber zu sprechen oder darüber zu diskutieren, aber so, ich will jetzt nicht in etwas abgleiten, aber also schön auf der Erde bleiben, immer schön auf der Erde bleiben, das sage ich immer. Erde ist ganz wichtig, ja. Aber mit einem Traum auch spazieren gehen. Mhm.
Und offen sein für die Dinge, die sich im Leben zeigen und im Traum folgen. Sehr schön.
Ja. Ja.
Sehr interessant. Vielen Dank, lieber Michael. Ich finde, war sehr bewegend. Ja. Zu hören und sehr interessant. Und ja, ich denke, aus dem Gespräch kann man viel mitnehmen und ich danke dir sehr dafür.
Ich danke dir auch. Also ich habe selbst, für mich war das jetzt selber auch nochmal den Weg zu gehen, so mit deinen Fragen. Das war sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank.
Alles Gute wünsche ich dir, Michael.
Alles Gute.